Schön, dass ihr da seid. Also ich bin der Robby und ich erzähle euch heute eine Geschichte. Wer weiß oder hat schon mal ein Schafhirte gesehen? Hat man schon mal ein Schafhirte gesehen? Heute geht es um ein Schafhirte. Hast du auch schon gesehen? Ich erzähle heute eine Geschichte vom kleinen David. Es war schon mal ein kleiner Junge gewesen. Der hat David geheissen. Und der hat in einem Dorf gelebt. David war neugierig und aufgeweckt. Und er hat gern draussen gespielt. Wer von euch spielt gern draussen? Ja, ich auch. He. Jetzt kann man Schneeballschlacht machen. Schneemänner könnte man heute machen, gell? Machst du gern Schneeballschlacht? Und er hat sehr gern auch die Natur erkundet. Er war sehr neugierig. Und eines Tages hat er von wunderbaren Geschichten, die erzählt werden aus der Bibel. Und das Thema war Erlösung. Da ist der David zu seinem Grossvater. Und hat ihn gefragt, ob er ihm echt die Geschichte von der Erlösung erzählen kann. Und der Grossvater hat gelächelt und sagt, David, das mache ich sehr gerne. Vor langer, langer Zeit war einmal ein Mann, der hat Jesus geheissen. Das war ein ganz besonderer Mensch. Weil der konnte Wunder vollbringen und Menschen helfen und heilen. Jesus hat alle Menschen geliebt. Und hat ihnen auch zeigen, wie Gott sie liebt. Und eines Tages ist der Jesus in eine Stadt gekommen, wo viele Menschen gelebt haben. Die Menschen waren traurig oder hatten Angst, dass sie für ihre Fehler, die sie gemacht haben, bestraft werden. Aber Jesus hat ihnen zeigen, dass Gott sie so sehr liebt und bereit ist, ihnen zu vergeben. Jesus hat folgende Geschichte erzählt. Es war einmal ein Schafhirte. Und er hatte 100 Schafe gehabt. Und einer von denen ist verloren gegangen. Und er hat gesagt, der Schafhirte hat sich so Sorgen gemacht, dass er bereit war, die 99 Schafe zu sein und dem einen nachzugehen, bis er ihn gefunden hat. Menschen haben gespannt zugelassen und haben versucht zu verstehen, ja, was will Jesus eigentlich sagen? Und dann hat Jesus gesagt, genauso ist es im Himmel. Der liebe Gott freut sich so sehr um jeden einzelnen Sünder, der sich bekehrt und gerettet wird und sich zu ihm wendet, als über die 99 Menschen, die gerecht sind. Die Menschen waren überrascht von dieser Botschaft. Der Botschaft der Liebe und Hoffnung. Sie haben verstanden, dass Gott sie nicht bestrafen will, sondern dass Gott bereit ist, ihnen zu vergeben und sie zu erlösen. David war ganz fasziniert von dieser Geschichte und hat den Grossvater gefragt, ja, aber da gibt es etwas, was ich nicht verstehe. Was heisst denn Erlösung? Was heisst das? Hat der David nicht verstanden. Und dann hat sein Grossvater ihn angelächtert und gesagt, los David, Erlösung bedeutet, dass Gott dich und mich und alle Menschen von unseren Fehlern und von unseren Sünden befreit hat. Er ist so grosszügig, so liebevoll, dass er uns vergibt und uns ein neues Leben in Freiheit und Frieden wird schenken. Das ist die Geschichte von David und seinem Grossvater und der Schafhirte. Und die Geschichte geht jetzt weiter mit den Erwachsenen. Es freut mich, dass ich heute bei euch darf sein. Merci für die Einladung. Die frohe Botschaft der Erlösung. Galater 5. Ich möchte mit euch gern Galater 5, 1 bis 5 lesen. Galater 5, 1 bis 5. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Ich, Paulus, sage euch deshalb in aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird alles nutzlos sein, was Christus für euch getan hat. Und noch einmal erkläre ich jedem Einzelnen von euch, wer sich beschneiden lässt, der muss das ganze Gesetz mit all seinen Forderungen befolgen. Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Galater 5, 1 bis 5. Der Galaterbrief gab unter anderem dem deutschen Mönch und Theologen Martin Luther den Anstoß, die kirchliche Reformation mit dem Anschlag der 95 Thesen am 31. Oktober 1517 an die Schlosskirche in Wittenberg in die Wege zu leiten. Wir als Adventisten sind Erben dieser Reformation und des damit verbundenen Gedankenguts von sola gratia, sola fide, sola scriptura und sola Christus, was da heißt, alleine die Gnade, alleine der Glaube, alleine die Schrift und alleine Jesus Christus macht Heil. Auf den ersten Blick scheint das Evangelium jeden Anreiz zu nehmen, ein heiliges Leben führen zu müssen. Deshalb haben die Kirchen, unter anderem auch meine eigene, im Laufe der Jahrhunderte das Bedürfnis verspürt, die radikalen Forderungen des Evangeliums abzuschwächen und die Freiheit des Evangeliums gegen eine Botschaft einzutauschen, die darauf abzielt, die Menschen davon abzuhalten, quasi so zu leben, wie es ihnen gefällt. Es handelt sich also um einen kritischen Passus hier. Paulus will uns zeigen, dass das wahre Evangelium uns von der Angst der Verurteilung befreit und uns dazu bringt, Gott zu gehorchen und nicht uns selbst gefallen zu wollen. Paulus unterstreicht, dass wir in Christus eine große Freiheit haben. Alles am christlichen Evangelium ist Freiheit. Jesu ganze Mission war eine Operation der Befreiung. Paulus sagt uns also, dass die Christen frei geworden sind. Paulus macht uns aber auch darauf aufmerksam, dass die Freiheit, die wir durch das Evangelium erhalten haben, verloren gehen kann. Er schreibt, dass unsere Freiheit trotz ihrer göttlichen Quelle zerbrechlich ist und unserem Griff entgleiten kann. Aus diesen beiden Punkten ergeben sich zwei Folgerungen. Erstens, um unsere Freiheit zu bewahren, müssen wir standhaft bleiben. Hier gibt es eine interessante Parallele zur politischen Freiheit. Es ist eine gut beobachtete Tatsache, dass es für eine Nation oder eine Gruppe von Menschen Wachsamkeit und Verantwortung erfordert, um ihre politische Unabhängigkeit zu bewahren. Paulus sagt, dass dies auch für die geistliche Freiheit gilt. Freie Gläubige müssen standhaft in ihrer Freiheit bleiben. Wie in 1. Korinther 16, 13 steht, seid wachsam und steht fest im Glauben. Seid entschlossen und stark. Oder in Philipper 1, Vers 27, vor allem ist wichtig, dass ihr als ganze Gemeinde so lebt, wie es der rettenden Botschaft von Christus entspricht. Ich möchte, dass ihr alle durch Gottes Geist fest zusammensteht und einmütig für den Glauben kämpft, den diese Botschaft in euch geweckt hat. Und in Philipper 4, Vers 1 steht geschrieben, darum ermutige ich euch, meine lieben Brüder und Schwestern, Bleibt nur fest in eurem Glauben an den Herrn, so wie ich es euch geschrieben habe. Standhaftigkeit ist im Wesentlichen ein militärisches Wort, das die Begriffe Wachsamkeit, Stärke, Widerstand und Zusammenhalt miteinander verbindet. Kurz gesagt, obwohl wir bereits durch Christus gerettet sind, müssen wir ständig darauf bedacht sein, uns an unsere Erlösung zu erinnern, sie zu bewahren, uns darüber zu freuen und in Übereinstimmung mit ihr zu leben. Wir können unsere Erlösung nicht verlieren. Wir können unsere Erlösung nicht verlieren. Aber wir können unsere Freiheit von der Versklavung durch die Angst wieder verlieren. Wir können unsere Freiheit von der Versklavung durch die Angst wieder verlieren. Die zweite Folgerung verweist auf die radikale Wahrheit in Galater 4, dass die gesetzestreue Religion in Wirklichkeit Sklaverei ist. Im Judentum jener Zeit war es üblich, davon zu sprechen, dass man unter das Joch kommt, wenn man das Studium und die Praxis des gesamten mosaischen Gesetzes auf sich nimmt. Aber sowohl Christus als auch die frühe Kirche sahen in den Pharisäern und Schriftgelehrten Personen, die die Menschen mit diesem Joch versklavten, wie in Apostelgeschichte 15 steht. Warum wollt ihr jetzt Gott herausfordern und diesen Brüdern und Schwestern eine Last aufbürden, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten? Oder in Matthäus 11, 29 bis 30. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, sagt Jesus. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auferlege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Die Galater waren in Gefahr, unter dieses Joch zu geraten, von den Pharisäern. Die Christen in Galatien waren Heiden gewesen, die unter der Sklaverei des buchstäblichen Götzendienstes standen. Den Grundprinzipien der Welt, wie in Galater 4,3 steht, genauso ging es auch uns. Wie Unmündige waren wir allen Mächten und Zwängen dieser Welt ausgeliefert. Oder in Galater 4, 8 und 9. Als ihr von Gott noch nichts wusstet, habt ihr sogenannten Göttern gedient, die in Wirklichkeit gar keine sind. Nachdem ihr nun aber Gott kennt und liebt, genauer gesagt, nachdem Gott euch kennt und euch liebt, wie ist es da möglich, dass ihr euch diesen armseligen, kümmerlichen Zwängen wieder beugt und unterwerft? Hier stellt Paulus einmal mehr seine radikale Behauptung auf, dass heidnischer Götzendienst und biblischer Moralismus im Grunde dasselbe sind. Die Galater waren amoralische Liberale gewesen und nun sollten sie zu sehr moralische Konservative werden. Paulus sagt, dass dies alles auf dieselbe geistliche Sklaverei hinausläuft. Unter der Beschneidung werden die Galater wieder die Angst, die Schuld und das belastende Leben erleben, das sie vorher als Heiden kannten. Sie werden nie sicher sein, dass sie gut genug sind. Ihr Leben wird genauso angstbasiert, stolz und belastet sein wie zuvor. Wahrscheinlich sogar mehr. Sie werden in die Verletzlichkeit, die Unsicherheit, den Stolz, die Entmutigung und die Müdigkeit von Menschen verfallen, die nie sicher sind, dass sie etwas wert oder gerecht vor Gott sind. Wenn Christus keinen Wert hat. Letztlich stehen die Galater vor einer Entweder-oder-Entscheidung. Wollen sie Christus zu ihrem Schatz machen, indem sie Vergebung und Erfüllung finden? Oder wollen sie sich an das Gesetz halten, an die Beschneidung? Die Lehre der Schriftgelehrten war, wenn ihr nicht beschnitten seid und das Gesetz nicht haltet, könnt ihr nicht gerettet werden. Apostelgeschichte 15, 1, Vers 5. Paulus erwidert, dass sie im Gegenteil nicht gerettet werden können, wenn sie diese Lehre annehmen und ihr folgen. Galater 5, Vers 2. Christus wird nichts wert sein für euch. Paulus möchte, dass die Galater sich daran erinnern, dass man zu Christus nichts hinzufügen kann, ohne Christus abzuziehen. Entweder ist er alles oder er ist ohne Wert. Wenn der Gesetzesgehorsam Teil ihres Heilsystems wird, ist er ihr einziges System, sodass sie dem ganzen Gesetz gehorchen müssen. Galater 5, Vers 3. Was, wie wir gesehen haben, einfach unmöglich ist, wie in Galater 3, 10 bis 11 geschrieben steht. Und ich lese, wer dagegen darauf vertraut, Galater 3, 10 bis 11, wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Die Heilige Schrift sagt, verflucht ist, wer sich nicht an dieses ganze Gesetz hält und danach lebt. Dass aber niemand durch das Gesetz Anerkennung bei Gott finden kann, ist ebenfalls klar. Denn in der Schrift heißt es an einer anderen Stelle, nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Rechtfertigung durch das Gesetz ist eine Selbsterlösung. Sie ist eine Entfremdung von Christus. Wir können uns nicht an die Gnade halten, wenn wir nach Werken leben. Wir können uns nicht an die Gnade halten, wenn wir nach Werken leben. Galater 5, Vers 4. Kurz gesagt, Galater 5, Vers 1 erinnert uns an unsere subjektive Freiheit in Christus, dass wir Gott nicht mehr unter einer belastenden, versklavenden Motivation gehorchen müssen. Die Verse 2 bis 4 erinnern uns an unsere objektive Freiheit in Christus. Heißt, dass wir von der Verpflichtung befreit sind, dem ganzen Gesetz zu gehorchen, um vor Gott gerecht zu werden. Paulus sagt, dass das Evangelium uns sowohl von der Schuld als auch von der Lasterhaftigkeit der Sünde befreit. Sowohl von der Verurteilung der Sünde als auch von der Motivation zur Sünde. Das ist frohe Botschaft. Bedeutet jetzt Vers 4, dass echte Christen ihre Erlösung verlieren können? Dass sie wirklich von der Gnade abfallen können? Es kann so aussehen. Aber wie wir gleich weiter unten sehen werden, gründen Christen ihr ganzes Leben auf die Gewissheit, dass sie jetzt und in Zukunft von Gott angenommen sind. Heilsgewissheit ist nicht möglich, wenn wir meinen, wir müssten uns unser Heil durch eigene Anstrengung verdienen oder gar erhalten. Wenn wir unser Heil durch ein gutes Leben erhalten, wie könnten wir dann jemals sicher sein, dass wir gut genug sind, um Gottes Gunst zu erhalten? Dennoch sagt die Bibel oft, dass wir Christen wissen können, dass wir sicher und gerettet sind. Mit anderen Worten, wir haben unser Heil nicht durch unser Verhalten verdient und wir können es auch nicht durch unser Verhalten entverdienen. Und jetzt kommt die Menschlichkeit. Wir alle neigen jedoch dazu, einen kleinen Bereich in unserem Leben zu haben, in dem wir Schwierigkeiten haben zu glauben, dass die Vergebung und Gnade Gottes uns erreicht.
Wir sagen, dass uns vollkommen vergeben ist. Und wir glauben aufrichtig, dass unsere Sünden vergeben sind. Zumindest so ziemlich. Aber es gibt diesen einen tiefen, dunklen Teil unseres Lebens, sogar unseres gegenwärtigen Lebens, der so hartnäckig, so hässlich, so unrettbar erscheint. In Hebräer 7,25 lesen wir: Und weil Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn, Jesus Christus, zu Gott kommen. Und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Endgültig bedeutet in Hebräer 7, Vers 25 folgendes: Gottes vergebende, erlösende, wiederherstellende Berührung reicht bis in die dunkelsten Ritzen unserer Seele, bis dorthin, wo wir uns am meisten schämen und am meisten besiegt fühlen. Mehr noch, diese Risse der Sünde sind selbst die Orte, an denen Christus uns am meisten liebt. Sein Herz geht bereitwillig dorthin. Sein Herz ist dort am stärksten angezogen. Er kennt uns bis zum Äußersten und er rettet uns bis zum Äußersten. Endgültig. Weil sein Herz sich bis zum Äußersten zu uns hingezogen fühlt. Wir können uns nicht aus seiner zärtlichen Fürsorge heraussündigen. Wir können uns nicht aus seiner zärtlichen Fürsorge heraussündigen. Aber woher wissen wir das? Der Text sagt es uns: Er kann alle retten, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt immer, um für sie einzutreten, bis zum Äußersten, endgültig. Die himmlische Fürsprache Christi ist der Grund dafür, dass wir wissen, dass er uns bis zum Äußersten nachgeht und endgültig retten wird. Die himmlische Fürsprache Christi ist der Grund dafür, dass wir wissen dürfen und die Gewissheit haben dürfen, dass er uns bis zum Äußersten nachgeht und endgültig retten wird. So wie in der Kindergeschichte: Der Schafhirte dem einen Schaf nachgeht, das verloren gegangen ist. Aber Christen müssen trotzdem die Warnung in den Versen 2 bis 4 vom Galater 5 hören. Paulus sagt: Es spielt keine Rolle, dass du sagst, du hättest dich bekehrt oder dass du glaubst, Christus habe dein Leben verändert. Wenn du entscheidest, dass dein Heil in irgendeiner Weise von deiner Leistung abhängt, leugnest du die Errettung allein durch den Glauben an Christus. Dann kannst du nicht durch ihn gerettet werden. Er will damit sagen, dass dies der Prüfstein: Heil durch Jesu Gnadentat am Kreuz oder meine eigene Leistung dafür ist, ob jemand die Erlösung und Jesu Christi Tat verstanden hat oder nicht. Hoffen auf das, was wir haben. Anstatt nach Rechtfertigung zu streben, eine Anstrengung, die zum Scheitern verurteilt ist, ermutigt Paulus die Galater, einfach die Rechtfertigung zu erwarten, auf die wir hoffen. Galater 5, Vers 5. Was ist das, was wir erwarten? Rechtfertigung bedeutet, eine völlig saubere, unbelastete und echte Beziehung zu Gott zu haben. Paulus sagt, dass wir heute im Licht unserer sicheren, garantierten, zukünftigen Verherrlichung und Aufnahme durch Gott in seinen Armen leben können. Weil wir wissen, dass in Galater 4, 7 geschrieben steht: Ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Die Gewissheit über unsere Zukunft bei Gott ist eine Frucht des Heiligen Geistes und der frohen Botschaft. Die Gewissheit über unsere Zukunft bei Gott ist eine Frucht des Heiligen Geistes und der frohen Botschaft. Indem er sich auf die Zukunft bezieht, lenkt Paulus unsere Fantasie darauf, was es bedeuten wird, strahlend, herrlich, schön und vollkommen zu sein. An anderer Stelle sagt Paulus, dass Jesus lebt, um uns, ihm selbst, strahlend, ohne Flecken oder Runzeln oder mit irgendeinem anderen Makel, sondern heilig und tadellos darzustellen. Epheser 5, Vers 27. Wir wissen, dass dies garantiert ist und daher im Wesentlichen auch jetzt gilt. Wir sollen heute in dem Bewusstsein leben, dass wir in den Augen Gottes eine absolute Schönheit sind und immer sein werden. Ist das nicht wunderbar? Wir sind eine absolute Schönheit in Gottes Augen, jetzt und immer. Anders ausgedrückt, wir werden von Gott jetzt genauso geliebt und geehrt, wie wir es sein werden, wenn wir im Himmel oder auf der neuen Erde mit ihm zusammen sind. Wir werden von Gott jetzt genauso geliebt und geehrt, wie wir es sein werden, wenn wir im Himmel sind oder auf der neuen Erde. Paulus sagt, dass wir durch den Glauben und durch das Wirken des Geistes diese Rechtfertigung, diese Herrlichkeit erwarten können und erwarten werden. Das Warten ist also nicht einfach ein intellektuelles Einverständnis darüber, wohin wir unterwegs sind. Die Sprache ist zu anschaulich und die Ergebnisse sind zu mächtig, um nur das zu beschreiben. Paulus spricht von einer geistlichen Disziplin. Es geht um die Entwicklung einer Herzenshaltung, einer eifrigen, leidenschaftlichen Freude an all dem, was uns in Christus geschenkt worden ist. Dazu gehören die Meditation und das Nachdenken über unsere Rechtfertigung, unsere Annahme bei Gott und die zukünftige Verherrlichung und dann die Ausrichtung unseres Handelns darauf. Wir müssen unsere Gedanken so oft darauf ausrichten, wer wir sind und was wir in Christus Jesus haben, dass unsere Herzen aufgewühlt werden und unser Verhalten mit diesen unsichtbaren Realitäten in Einklang gebracht werden. Das ist etwas, das in denen geschieht, die an den Sohn glauben, während der Heilige Geist das Wirken vollbringt. Möge Gott euch von Herzen reichlich mit seiner Gnade, mit seiner Vergebung, mit seiner Liebe, mit seiner Heilsgewissheit überschütten. Amen.
Wir wollen beten. Ja, lieber Heiland Jesus, es ist einfach so mega schön, dass du uns liebst, dass du uns erlöst hast, dass du uns willst heilen innerlich, dass du unsere Hoffnung bist. Merci vielmals. Amen.